Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Newsfeed.
Das ist ein Podcast, den wir heute das erste Mal zum Besten geben.
Zum Besten und zum Allerbesten.
Zu unserem Besten.
Exakt.
Newsfeed besteht aus Michael Hirsche.
Hallo.
Und
Falk Rösler.
Das bin ich. Danke, Michael.
Bitteschön.
Das Besondere an Newsfeed ist, dass hier nicht einfach zwei mittelalte weiße Männer aufeinandertreffen und dummes Zeug
nicht
quatschen.
Genau.
Weit davon entfernt.
Ja. Sondern wir sind hier und auch nicht, denn es treffen zwei fiktive oder reale Menschen aufeinander, die hoffentlich jeder kennt oder nach dieser Sendung jeder kennen wird.
Und diese beiden Menschen, die wir jetzt gleich hier quasi im Studio begrüßen, also uns als diese hier im Studio begrüßen, die werden dann das aktuelle Zeitgeschehen kommentieren. Das wäre jetzt der Aufgabe und die Erklärung des ganzen Formats.
Genau.
Deswegen würde ich sagen, springen wir doch direkt mal rein. Wir wissen nämlich jeweils noch nicht, als wer der andere kommt, als wer
genau
der heute hier ist.
Deswegen haben wir heute zu Gast.
Mein Name ist Egon Krenz. Ich bin 81 Jahre alt, geboren 1937 in Kolberg, bin dann in der DDR Politiker gewesen, habe dort eine steile Karriere hingelegt, war FDJ-Vorsitzender oder Generalsekretär und bin dann 1989 im Oktober, bin ich dann der vorletzte, kann man so sagen, Vorsitzende der SED gewesen, der von Erich Honecker das Ruder nochmal übernommen hat am 17. Oktober 1989 und war dann bis 6. Dezember 1989 Generalsekretär und Staatsratsvorsitzender der DDR. Und was man noch nicht über mich weiß, ist, dass ich das Wort Wende erfunden habe.
Schön, dass Sie da sind, Herr Egon Krenz.
Und mit wem habe ich denn hier heute Abend die Ehre?
Mein Name ist Edgar Allan Poe. Ich bin 1809 in Boston geboren und 1849 in Baltimore gestorben. Ich bin seinerzeit Schriftsteller gewesen, Kritiker und Vorreiter verschiedener literarischer Epochen. Mein Leben ist umstritten, mein Werk nicht. So vermessen bin ich einmal. Und ich habe tatsächlich viele Sachen geschrieben, die bis heute noch aktuell sind oder immer wieder rezitiert werden, Gott sei Dank. Was die Leute noch nicht von mir wussten, ist, dass ich während meiner Zeit in einer, heute würde man sagen, Irrenanstalt meine besten Werke geschrieben habe.
Ah ja, das wusste ich tatsächlich nicht von Ihnen.
Vielen Dank.
Wussten Sie schon von mir, dass das mit der Wende?
Das wusste ich tatsächlich noch nicht, Herr Krenz.
Nein.
Wie auch, weder zu Lebzeiten, aber jetzt auf alle Fälle,
jetzt, Herr Krenz. Jetzt, schön, dass wir uns mal treffen.
Ja.
Herr Poe.
Herr Krenz.
Herr Poe, das waren jetzt quasi die Pitches, sehe ich das richtig?
Das waren die Pitches, genau.
Die unterlegen wir dann im Nachhinein noch mit so schmissiger Musik.
Exakt.
Wir haben jetzt so noch ein bisschen Zeit, mal hier und da ein bisschen nachzuhaken. Also, Herr Poe, Sie sind also ein Kind des 19. Jahrhunderts.
Exakt, ja.
Und eben Literat.
Schriftsteller. Ich bezeichne mich schon als Schriftsteller. Ich habe viele Sachen geschrieben, gerade so in Sachen Grusel, Detektivgeschichten, das ist meine Erfindung.
Detektivgeschichten sind meine
Erfindung.
Ja, auf die Idee ist wirklich noch niemand gekommen.
Tatsächlich vor mir noch nicht.
Nicht.
Wirklich? Da brauchen wir uns jetzt, da können wir uns gerne drüber streiten, Herr Krenz.
Ja,
das ist tatsächlich
bitte.
So, dass es keiner davon.
Also nicht, dass ich was gegen Mythenbildung hätte, bitte.
Genau. Und tatsächlich, die klassische Detektivgeschichte habe ich erfunden mit meiner Figur Dupont. In Doppelmord in der Rue Morgue. Der gute Arthur Conan Doyle kam nach mir, das wissen alle. Auch Jules Verne habe ich infiziert mit meinen
Werken.
Aber
Jules Verne hat auch ihre Werke
exakt
gelesen.
Exakt, genau so ist es. Und Baudelaire sei Dank war ich tatsächlich in Frankreich populärer als in meiner Heimat, in meinem Heimatland.
Sie sind USA. US-Amerikaner.
Ich bin US-Amerikaner, genau.
Und Sie haben doch auch ich hab das nur so schemenhaft, aber das ist doch nicht gut ausgegangen mit Ihnen, nicht? War das nicht am Ende irgendwie so?
Ja. Um meinen Tod ranken sich viele Mythen, Gott sei Dank. Das mag ich gerne.
Ja.
Mysteries. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Aber Herr Krenz, eine Frage habe ich dann mal auch an Sie. Ich weiß tatsächlich wenig über Sie, Herr Krenz. Ich habe von oben gesehen, es gab eine, waren Sie das eigentlich auf dieser Pressekonferenz?
Nein, das muss man eigentlich natürlich sofort, gerade ich muss das natürlich aus der Pistole herausschießen können. Es war, das weiß man doch. Sie meinen derjenige, der gesagt hat,
das gilt jetzt sofort.
Das war natürlich, wie heißt er?
Schabowski,
ja, exakt. Sehr gut. Es war Günther Schabowski, genau, der war das. Und ich war aber zu der Zeit bereits Staatsratsvorsitzender. Ich war Chef der DDR. Ich war einerseits quasi auf dem Zenit meiner Macht.
Ja.
Und andererseits war es da dann auch schon fast wieder vorbei.
Das finde ich interessant. Also Macht ist so, ist ein Wort, was gerade kam. Waren Sie denn sehr machthungrig, Herr Krenz?
Naja, ich meine, ich war im Politbüro, ich war im ZK der SED. Ich war ganz lange irgendwie zweiter Mann hinter Honecker.
Zweiter Mann? Das hat Ihnen nicht so geschmeckt, glaube ich.
Naja, wir haben schon zusammen an der Sache gearbeitet, so ist nicht. Aber das wäre jetzt ja schon sehr unehrlich, wenn ich behaupten würde, wir hätten da überhaupt kein Konkurrenzverhältnis gehabt. Oder es wäre nicht darum gegangen, wer wird der Nachfolger von Honecker. Und da habe ich mich natürlich schon entsprechend in Stellung gebracht. Ich muss sagen, ich habe dann gegen Ende der Amtszeit von Honecker ein bisschen sein Vertrauen verloren. Deswegen musste er ja auch ein bisschen weggeputscht werden. Obwohl da war es eigentlich schon relativ spät. Der war ja dann schon ziemlich krank.
Und das haben Sie, darf ich du sagen?
Bitte, Herr Po. Wobei, das ist natürlich...
Ist halt die Frage.
Ist halt so ein bisschen auch die Distanz. Ich meine, müssen wir mal vielleicht mal gucken, wie sympathisch wir uns
sind. Ja.
Ich würde jetzt erstmal auch gerne, weil ich wurde schon oft auch missverstanden.
Nämlich? Inwiefern?
Naja, vor allem nach der Wende. Also mir wird ja ständig irgendwas angehangen.
Ja, was denn? Genau.
Naja, irgendwie beim Schießbefehl angefangen. Und es wird natürlich immer diese Siegermoral, dass das immer behauptet wird. Oder dass man immer mich und natürlich auch Weggefährten, überhaupt ehemalige DDR-Bürger, auch in verantwortungsvoller Position, so behandelt oder so aburteilt, aus der Perspektive eben eines Siegers, der auf den Unterlegenen blickt und der immer die andere Seite mit Schuld belädt, um auch von eigenen Schwächen abzulenken. Und dann wird immer so getan, als hätte es irgendwie nur in der DDR Böses gegeben.
Ja, aber gab es nicht.
Während ja eben auch natürlich, das war ja ein großes Zusammenspiel, sowohl eben mit den Großmächten als eben auch mit der BRD. Und da haben sich beide Seiten natürlich zu allen Mitteln gegriffen.
Ja.
Und es wird immer nur so getan, als wäre das nur die DDR gewesen.
Ja.
Und,
ja, logisch, logisch, Herr Krenz. Aber jetzt mal, vielleicht gab es denn diese Schießbefehle?
Ach, da habe ich wirklich jetzt lange...
Herr Krenz,
da
ich zu, unter uns.
Da habe ich zu geschrieben, da habe ich...
egal.
Da können Sie sich... nein, also es gab keinen ausdrücklichen Schießbefehl.
Keinen ausdrücklichen?
Ja. Habe ich, glaube ich, 2007 nochmal gesagt.
Ja.
Aber natürlich war es möglich, für eine Schusswaffe Gebrauch zu machen.
Unter welchen Umständen, Herr Krenz?
Im äußersten Notfall.
Der wann eintritt?
Wenn absolute Fluchtgefahr besteht und alle anderen, es gab so ein ganz klares Protokoll, erst einmal in die Luft
klar
schießen.
Durchdekliniert.
Ja, also ich glaube einmal rufen,
ja,
rufen. Dann nochmal rufen.
Nochmal rufen?
Dann in die Luft schießen.
Ja.
Ich glaube dann nochmal rufen, dann auf die Beine oder irgendwie sowas. Es gab da so eine Rangfolge.
Ah ja.
Ja.
Ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Ist eigentlich
zweimal rufen, dann in die Luft schießen und dann. Also das,
ja, aber das Problem nicht, ist, das Sie nicht, fangen natürlich, Herr Paul, jetzt fangen Sie im Prinzip schon an und ich hatte mir eigentlich
von nein, Ihnen einen
differenzierteren
Blick auf. Ich mag das Morbide in ihrem Sein. Ich finde das gut, gerade wenn Leute so Macht haben und die auch ausspielen in gewisser Weise. Ich finde das schon reizvoll, muss ich sagen.
Was heißt ausspielen? Wir waren ja gerade auch gegen Ende, muss man ja sagen, also meine Amtszeit dann als Generalsekretär, Staatsratsvorsitzender, war ja dann eher davon geprägt, im Prinzip zu versuchen, das Ruder nochmal rumzureißen.
Hat nicht so ganz funktioniert.
Das hat
nicht... Habe ich gehört. Also.
Ja, das ist interessant, Herr Po.
Ja.
Sie verfallen sofort, nachdem ich gesagt habe, wer ich bin, verfallen Sie sofort in diese suffisante, abwertende westdeutsche Haltung.
Nein, um Gottes Willen. Ich weiß es halt wirklich nicht besser. Ich meine, ich bin 1849 gestorben. Was soll ich denn... Also mir ist doch nach mir die Sintflut, ganz ehrlich.
Ja, aber was ist denn mit Ihnen? Also ich habe gehört, Sie waren doch auch im Gefängnis? Nee, aber in einer Heilanstalt.
Ich war in einer Heilanstalt, ja. Hat
es was gebracht?
Wenig.
Und warum wurden Sie angewiesen? So Hysterie oder?
Naja, ich trinke gern schon mal ein.
Ach ja.
Genau. Hat zwei Gründe oder zwei positive Effekte. Ich habe da viel Inspiration daraus gefunden.
Aus dem Saufen.
Aus dem Saufen, ja. Genau. Absinth, Drinks. Ich bin auch den Drogen nicht ganz fern. Jetzt kann ich es ja sagen.
Ja.
Und ich fand das immer gut. Es war bewusstseinserweiternd. Ich habe viel mich den Abgründen genähert. So.
Über diesen Konsum.
Über diesen Konsum, genau.
Und haben dann
Tiere seziert.
Ja.
Ja, und das hat mir schon so ein. Ich mag halt das Düstere, das nicht ganz. Also alles, was irgendwie sich dem Tode nähert oder verwelkt oder welken kann, das ist schön für mich. Ich mag das gerne, ja.
Und dem haben Sie sich dann gewidmet, schreibend?
Schreibend, exakt.
Und das heißt, Sie würden sagen, dieses Morbide ist immer auch ein Wesenszug in Ihrer Literatur?
Ja, tatsächlich. Meine Eltern sind früh gestorben, meine Mutter an Tuberkulose, mein Vater habe ich nicht kennengelernt, ich wurde dann adoptiert von meinem Onkel.
Da haben wir zum Beispiel was gemeinsam. Mein Vater ist ja im Krieg gefallen, sehr, 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 ich glaube 44, also ja.
44.
Ich bin 37 geboren und dann ist mein Vater im Krieg gefallen.
Ja, dann haben wir tatsächlich was gemeinsam. Und meine erste Frau ist auch an Tuberkulose gestorben. Ich habe dann noch versucht, anzubandeln. Ich habe ja meine Cousine geheiratet.
Ja, ja.
27-jährig.
Das war zu der Zeit auch in.
Ja, ich glaube, sie war damals 13, also noch blutjung, Gott sei Dank.
Ach so.
Ja,
Sie haben Ihre 13-jährige Cousine geheiratet?
Ja, habe ich. Ja.
Liest Woody Allen gerne Edgar Allan Poe?
Das ist eine gute Frage. Ich habe ihn gefragt.
Ja.
Aber hat sich da bedeckt.
Wie lange waren Sie in dieser Anstalt?
Das waren 5 Wochen. Es war nicht lange. Aber in dieser Zeit habe ich tatsächlich Grube und Pendel geschrieben. Das ist eins meiner Werke, auf die ich immer noch stolz bin. Und die Maske des Roten Todes. Genau. Und
da wird so ein Brimborium gemacht um die paar Wochen. Das waren nur die paar Wochen,
das
oder?
Das war nicht lange.
Und sonst haben Sie einfach zu Hause gesessen und getrunken und geschrieben.
Na und ich war Verleger. Ich habe ich war eigentlich der Vorreiter von Schriftstellern, die davon leben wollten in den USA. Ich war der Erste, der gesagt hat, ich möchte nur vom Schreiben leben. Habe dann einen Verlag gefunden, die dann meine Werke veröffentlicht haben, so als Geschichten, wiederkehrende Geschichten. Das hat mehr oder minder gut funktioniert. Ich war dann tatsächlich lange Zeit Kritiker. Einige sagen, ja, warum hat er denn so viel kritisiert und nicht selber geschrieben? Ja, das stimmt, dass mein Nachlass tatsächlich größer ist an Kritiken als an Sachen, die ich selber geschaffen habe. Das ist wahr. Aber es gab halt auch so viel Schund. Ne? Es gab halt wirklich so viel Schund auf dem
Markt. Wo haben Sie gelebt? In welcher Stadt?
In Baltimore.
Baltimore.
Vorrangig.
Und dann haben Sie in Baltimore gesessen, kritisiert und immer wieder eine Kurzgeschichte rausgehauen.
Exakt, genau. Das hab ich gemacht.
Dann wissen wir jetzt, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja. Und ich würde sagen, wir legen weiter mit den News, weil wir uns ja tatsächlich mit dem Zeitgeschehen beschäftigen möchten.
Ja.
Und ja, Egon, Herr Krenz, ich würde Ihnen den Vorrang lassen.
Also es hat jetzt bei mir noch nicht so stark gefunkt, dass ich Sie jetzt schon, also ich weiß nicht.
Kann ich verstehen, bei mir auch nicht.
Dann würde ich jetzt mal, soll ich mal eine Nachricht raussuchen? Mhm. Ich habe, also wie es unsere Aufgabe ist, habe ich ein bisschen geblättert in den Zeitschriften des heutigen Tages. Ich habe ja immer noch die Junge Welt und das Neue Deutschland abonniert.
Oh.
Das stimmt wirklich. Habe ich auch schon im Interview zugegeben. Und dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit einem, ja, vielleicht mit was Erwartbarem. Ich fange mal trotzdem an mit der BZ. In die gucke ich auch immer wieder gerne
sehr
rein.
Gut, ja.
Würde mich diesem Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin widmen.
Mhm.
Ja. Dass wir, ja, also dass die treffen sich ja jetzt in Helsinki. Heute ja. haben sich schon getroffen, das Vier-Augen-Gespräch ist schon vorbei.
Ja.
Und das trifft sich also der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, mit dem Kreml-Chef Wladimir Putin.
Ja.
Hier in der BZ ist auch eine sehr schöne übersichtliche Aufstellung, wie groß zum Beispiel so die Länder der jeweiligen Leute sind und so. Da habe ich natürlich ein besonderes Interesse dran, weil ich ja als langjähriger Freund der UdSSR natürlich eine enge Zusammenarbeit mit dem damaligen Kreml pflegte.
Ja.
Und ich auch sagen muss, dass ja durchaus auch eine gewisse Enttäuschung mit Russland oder mit der UdSSR für mich auch ich wurde da schon auch bitter enttäuscht oder die DDR wurde gewissermaßen enttäuscht.
Ja.
Und insofern sind meine Gefühle da sehr ambivalent. Und
wie ja. blicken Sie denn heute darauf, Herr Krenz, auf dieses Treffen?
Naja, im Grunde würde ich fast sagen, dass es eigentlich darum geht, diese alte Bipolarität zwischen USA und Russland eigentlich wieder herzustellen, sogar. Aber eben unter anderen Vorzeichen, also eben nicht mehr unter dem Wettstreit von zwei Systemen, Kapitalismus, Kommunismus, sondern glaube ich, in dieser sehr multipolaren Welt, die es gerade gibt, und in der sich eigentlich mehrere, in der so ein bisschen in Frage steht, welche Großmächte werden denn jetzt eigentlich sich herauskristallisieren und womöglich auch gegeneinander in Stellung gebracht,
ja.
wo mehrere Player im Spiel sind, China natürlich irgendwie als Großmacht dabei ist, vielleicht eben auch in der arabischen Welt sich ein großer Player herausbilden könnte und die USA und Russland als alte Großmächte vielleicht auch ein bisschen versuchen, da wieder eine starke Rolle zu spielen.
Mhm.
Und ich würde fast denken, dass es auch fast darum geht, die EU gezielt zu schwächen. Also, dass sich eigentlich darin beide relativ einig sind, dass die EU als ein weiterer möglicher Akteur in diesem Großmachtstreben
ja.
zerrieben werden soll und möglichst eben der Keil zwischen die einzelnen Mitgliedstaaten getrieben werden soll, womöglich der Euro zerbrechen soll, damit quasi die EU diese Kraft nicht bündeln kann und zu einem weiteren starken Pol in diesem Austarieren von Weltmächten wird.
Also gemäß dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Genau, und teile und herrsche auch so ein bisschen, dass
okay.
man versucht und ich glaube, da decken sich ihre Interessen. Ich habe ja noch viele alte Verbündete, oder nicht Verbündete, ich habe noch durchaus Kumpis.
Ja?
Ja.
Wer sind denn diese Kumpis?
Da sind jetzt auch schon viele tot, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe mich noch mal länger mit Shevardnadze unterhalten in den 90ern.
Ja.
Habe ich auch noch mal festgestellt, was mich eben dann schon schockiert hat, dass uns die UdSSR im Grunde auch so ein bisschen hintergangen hat, weil sie uns eigentlich schon Ende so 87, 88 mehr oder weniger aufgegeben hat.
Ach was.
Ja, und uns das aber eigentlich nicht so richtig gesagt hat. Also uns wurde immer gesagt, natürlich stehen wir zur DDR, aber de facto wollte man die UdSSR retten und war dafür bereit, die DDR zu opfern im Grunde. Und deswegen war Gorbatschow dann auch relativ schnell bereit, auch die DDR quasi freizugeben. Was er uns aber eben nie in der Weise offen gesagt hat. Insofern möchte ich nicht verhehlen, dass ich da auch eine Enttäuschung mit mir trage, was jetzt Russland angeht. Ja.
Die sehe ich Ihnen im Gesicht an, Herr Krenz, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es tut mir auch leid, so von Verbündeten hintergangen zu werden. Dass man sogar mit ins Grab.
Natürlich, entschuldige mal, ich bin noch am Leben.
Klar.
Ja, ich bin 81 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr noch ein 3,5-stündiges Interview mit Jakob Augstein geführt. Das können Sie sich mal schön auf YouTube angucken. Ich weiß ja nicht, ob Sie YouTube haben, Herr Po.
Also zu Lebzeiten hatte ich es nicht,
ja.
Aber zu dem Generationsdilemma kommen wir gleich, wo ich auch schon überleiten möchte.
Danke aber, für das ja, gerne. Aber was ist denn eigentlich für... Wie stehen Sie denn zu diesem Gipfel?
Politik ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mein Thema. Also,
wie, da halten Sie sich einfach raus, oder was?
Was mich interessiert, ist Literatur, Kunst, mein eigenes Leben aus Politik habe ich mich, ich war in der Armee, ja, aber das war jetzt nichts irgendwie,
weil nee, ich gesagt habe. Das ist jetzt nicht so interessant, was Sie da irgendwann gemacht haben. Aber wie stehen Sie denn zu diesem Treffen jetzt? Also, ich war in der Armee, Sie können doch, ich meine, das ist doch alles, Zeitgeschehen. Also, was machen Sie denn überhaupt hier, wenn Sie sich nicht für Politik interessieren?
Also ganz ehrlich, ja, was soll ich jetzt sagen? Ich möchte mich da raushalten, weil ich denke, andersrum. Fangen wir so an, Sie möchten ein Statement haben, wie ich dazu stehe, richtig? Ja. Herr Krenz, klar. Erstmal ist nicht jeder Mensch unbedingt politisch interessiert. Das ist das Erste, was ich festhalten möchte. Mhm. Ja. Das Zweite ist, wenn Sie mich danach fragen, zu meiner Zeit gab es halt die USA, dann gab es halt England und ein bisschen Europa. Aber ganz ehrlich, das war nie mein Schlachtfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir von oben angeguckt und habe gedacht, boah, Gott sei Dank bin ich nie in die Politik gegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Sie als jemand, der... Guck mal, müsst ihr jetzt vorstellen, wie ich, der gegen meinen ärgsten Kritiker Longfellow angegangen bin. Ja. Er hat mich plagiert bis zum geht nicht mehr, er hat mich nachgemacht, er hat mich kritisiert, aber niemand spricht mehr über ihn, sondern nur noch über mich. Ja? Longfellow kennt keine Sau mehr, außer ich. Ja? Ich kann Ihre Ängste so ein bisschen nachvollziehen.
Indem Sie sie quasi auf eine persönliche Geschichte auch runterbrechen.
Exakt, ja. Hm. Aber ganz ehrlich...
Im Grunde ist es Ihnen völlig Wumpe.
Ja.
Schade, es wäre eigentlich Post-Politik-Podcast wäre eigentlich ein schöner Titel gewesen. Der kann ja damit nichts
gefühlt werden. Ich sage 2-1 für die USA. USA, einfach weil ich US-amerikanischer Bürger bin.
Mhm. Ja, gut. Was ist denn, dann bin ich mal gespannt, was Sie für Nachrichten mitgebracht haben.
Genau, Herr Po. Ich habe mir die Berliner Zeitung heute geholt.
Ja.
An der Warschauer Straße, als ich da so ein bisschen lang flanierte.
Ja.
Und da gab es einen Artikel über, gestatten, wir sind die Neuen, das ist ein Artikel über die Babyboomer, die Generation X und also Sie jetzt, oder andersrum, Sie ja auch nicht mehr, sondern die jetzige Generation, die Generation Z.
Ja.
Und die Generation Z ist die Generation, steht hier jedenfalls, die sich mit Smartphones im digitalen Zeitalter auseinandersetzt und nicht mehr in der Lage ist, sich gegenseitig zu besuchen, zum Beispiel.
Physisch,
exakt.
Mhm.
Was ich interessant finde, weil zu meiner Zeit, wir hatten ja nichts. Das klingt vielleicht blöd, aber tatsächlich, wir hatten Briefe, auf die hat man wochenlang gewartet. Wir hatten Postkutschen, mit denen man gereist ist. Ich bin einmal nach England gefahren, oder besser gesagt gereist. Das war mit dem Schiff, logischerweise. Flugzeuge gab es noch nicht. Und das war eine ganz schöne Tortur über Monate, Wochen hinweg. Man hat also quasi Wege auf sich genommen, um jemanden zu treffen, weil einem Briefe nicht mehr ausgereicht haben. Und ich finde das interessant, dass einerseits sich diese Räume verengen, aber insgesamt wohl die Tendenz dazu besteht, dass sich die Räume zwischen den Menschen doch vergrößern.
Hätten Sie dann noch was dazu zu schreiben? Also würde Ihnen das Sujets geben, um Ihre Kurzgeschichten zu schreiben, diese Welt heute?
Wahrscheinlich wäre das eher eine Art Horrorgeschichte also Psycho-Horror wahrscheinlich, über die Vereinsamung und dennoch, also die Vereinsamung und jeder kriegt es mit. Das kann ich mir gut vorstellen.
Vereinsamung, also dass wir sehenden Auges, dass wir quasi dabei zusehen, wie wir einsamer werden.
Genau. Oder aber der Punkt, dass man selber sich nach etwas sehnt und sich mit, weiß ich nicht, Facebook-Posts eindeckt oder anderen Leuten dabei zuguckt, aber generell ziemlich leer ist, was sein eigenes Leben anbelangt.
Und das ist jetzt schon so ein sehr kulturpessimistischer Blick.
Ja, das ist ja... das ist.
Waren
das
Sie zu Ihrer Zeit, da kenne ich Ihr Oeuvre
nicht. Sie kennen mein Oeuvre nicht?
Also ich kenne das Oeuvre nicht ausreichend, um einschätzen zu können, wie kulturpessimistisch Sie so unterwegs waren.
Schon schwarz.
Schwarz.
Ja. Also schwarz angehaucht im Sinne von... Haben Sie meine Geschichte William Wilson mal gelesen?
Leider nein.
Schade. Die längliche Kiste?
Leider nein. Ja. Sie können doch auch keins von meinen Werken. Also
nein.
Haben Sie...
Nein, aber nein, das ist richtig. Ich mahne, also ich möchte jetzt sagen, dass man mich auf der Welt wahrscheinlich eher kennt als ein Egon Krenz.
Das ist
aber nicht weiter schlimm.
Das wird leider so sein.
Das wird wahrscheinlich so sein.
Ich frage mich gerade, ob wir sie eigentlich verboten haben in der DDR oder nicht, aber ich glaube nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie erlaubt waren, als irgendwie gerade, wenn sie so diesen pessimistischen Blick haben, sowas so, dass sie so gezeigt haben, wie stark dieser amerikanische Imperialismus,
Kapitalismus.
Weiß ich nicht, habe ich mich gerade gefragt.
Sie würden mich verbieten? Würden sie mich jetzt verbieten?
Na jetzt, das ist die Zeit jetzt eher anders. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig war. Obwohl, ich war Propaganda. Ich war auch für Propaganda in der FDJ zuständig. Ja. Also ich habe das, denke ich, schon irgendwie mitgetragen, auch Verbote. Und natürlich waren Autoren in der DDR verboten.
Wen haben sie denn verboten?
Beckett war lange verboten, Müller war auch sogar, also eine Zeit lang verboten. Wen haben wir noch so verboten? Ja, die ganze Liste ist mir jetzt nicht mehr so zugänglich.
So viel.
Es waren einfach nicht so viel. Wenige.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das passt ja, weil in meinem nächsten Artikel geht es tatsächlich auch darum.
Aber vielleicht noch mal ganz kurz, also sie haben sich das rausgesucht, also die Nachricht bestand einfach nur darin, dass sich die Leute jetzt weniger...
Entfremden, genau. Das hat mich fasziniert, weil die Möglichkeiten sind ja da, schnell zu jemandem hinzureisen und schnell hinzugehen. Straßenbahn, S-Bahn, Flugzeuge. Und das ist nicht...
Schuhe, genau.
Was bin ich in meinem Leben gelaufen? Ne? Oder auf dem Pferd geritten?
Ja.
Ich bin sehr viel geritten.
Glaube ich Ihnen.
Ich mochte reiten.
Reiten
ist ein wunderschönes Hobby.
Hab auch nie gesagt, das ist also für mich gar kein Problem. Sie können reiten.
Sind Sie mal geritten?
Ja. Aber war schön gewesen. Ich hieß ja der schöne Egon früher. Man hat mich den schönen Egon genannt. Das frage ich mich ehrlich gesagt manchmal auch, weil man jetzt es muss dann schon so in den 30ern eher, also in meinen 30ern gewesen sein.
Zynismus ist Ihnen bekannt?
Als DDR.
Oder Sarkasmus?
Also im ZK der SED, da brauchte man natürlich Zynismus und Sarkasmus.
Vielleicht war das ja eine sarkastische.
Der schöne Egon? Ach so, das kann natürlich sein. Das wäre natürlich tragisch, wenn ich das nicht mitbekommen hätte.
Ja, das ist nur eine Frage. Also,
wie ist denn, Sie sind ja zeitverantwortlich auch, Herr Poe.
Ja,
deswegen
würde ich ganz gerne umschwenken zum ersten Song.
Gut. Wer fängt denn an, Sie oder ich? Wir können es ja ausknobeln.
Ja, wir können es ja ausknobeln.
Best of three.
Ja?
Ich meine, Sie kennen Englisch besser. Ich sage best of three.
Three.
Three. Wir haben jetzt dreimal das Gleiche gemacht. Jetzt führt Herr Krenz. Ausgleich. Und
ich habe gewonnen.
Gewinnt. Gut.
Das ist Brandon Flowers, ein Landsmann.
Mit welchem Song?
Can't Deny My Love.
Can't Deny My Love. Okay, dann hören wir uns das doch mal an.
Ja. Like a shadow walking through the corners of the room. I always thought I'd have a full tank to go. I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past. What's going on in your head now? Maybe something I said. It's driving me crazy. You can try to lie, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love. You can run to the hillside. You can close your eyes, but you're not gonna deny. No, you're not gonna deny my love. Watching over us so we don't break the golden rule.
Ja, da sind wir erstmal wieder. Herr Poe,
ja.
Wie kam es zu dem Song? Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den heute mitzubringen?
Ich finde, dass dieser Song ziemliche Parallelen zu meiner Art zu schreiben hat. Also so wie heute ja auf die romantische Zeit geguckt wird, Ende oder Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, sind die Motive einer unausweichlichen Liebe oder dem Entschluss, jemanden vor vollendete Tatsachen zu setzen, schon sehr romantisch. Er sagt ja, you can't deny my love, you can run to the hillside, you can close your eyes, but you cannot deny my love. Es ist ein sehr romantisches Detail, also ein sehr romantisches Motiv, zu sagen, du kannst machen, was du willst, aber du wirst meiner Liebe nicht entkommen, oder zumindest entkommen im Sinne von, du wirst sie nicht verleugnen können. Ein Schritt weiter wäre aus meiner Sicht im Romantizismus, wenn man sagt, okay, du kannst nicht entkommen, ich nehme dich sowieso. Ja.
Vielleicht können Sie ja, während Sie das sagen, die ganze Zeit noch auf dem Kuli rumdrücken.
Ja, das sollte ich vielleicht lassen, haben Sie recht.
Weil das ist auch
ich finde es lustig, weil zu meiner Zeit hatten wir sowas nicht. Wir hatten Federkiele.
Ja.
Und ich finde es faszinierend, dass man einfach raufdrückt und dann kommt was zum Schreiben raus.
Ja.
Wohingegen das bei mir eine ziemliche Anstrengung war, Federkiel.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Also es ist für Sie auch ein Statement der Liebe in der Gegenwart?
Nee, habe ich das richtig verstanden? Ich finde es bemerkenswert, dass jemand aus der Neuzeit tatsächlich diese Art Motive hervorholt.
Also sozusagen, Brandon Flowers ist einer ihrer Verbündeten im Geiste.
So würde ich es ausdrücken, ja.
Wir kommen zu den nächsten News,
ja,
die jetzt noch mit dem kleinen Surplus versehen sind, dass sie mit einer kleinen Aufgabe versehen werden.
Ja.
Was ist denn Ihre zweite Meldung?
Meine zweite Meldung ist die BZ mit betreutes Trinken bei Charlie Sheen.
Ja.
Mit der Bar serviert in 90 Minuten 5 Drinks zur Verkostung. Und anscheinend gibt es wohl eine Bar in Mitte, nämlich Charlie Sheen. Lustiger Wortwitz. Ich glaube, das ist.
Ach, der wird anders geschrieben dann.
Genau. Er wird S-C Ali und Sheen.
Ah, mit C-C.
Genau.
Ja.
Und ich hätte ganz gerne, also Sinn des Ganzen ist es, dass man geht ja heutzutage in Bars, habe ich es gehört, und lässt sich zum Beispiel in Gin Tonic Bars erklären, was für Gin Tonics es eigentlich gibt, welchen Geschmack man. Ich hätte gerne Ananas Gin Tonic und dann wird einem was gereicht.
Ja.
Und hier kann man das anscheinend verkosten. Und deswegen hätte ich ganz gerne, dass Sie, Herr Krenz, mir einen Drink machen aus den Sachen, die Sie jetzt gerade da haben. Mixen Sie mir was Feines zusammen.
Hier?
Ja. Das war so, oder uns besser gesagt. Das muss ja nicht alleine ich sein. Ich würde einfach vorschlagen, ich gebe Ihnen jetzt so 30 Sekunden, dass Sie in Ihre Küche rennen oder in diese Küche rennen, das herholen, was da ist, und dann mixen was zusammen und mal gucken, was bei rumkommt.
Gern.
So, in der Zeit würde ich noch ein bisschen was anderes machen. Vielleicht wissen Sie es eigentlich schon. Ich habe ja viele Sachen geschrieben, vor allen Dingen Detektivgeschichten. Und Detektivgeschichten sind ja auf meinen Mist gewachsen, wenn ich das mal so erzählen darf. Und meine Lieblingsdetektivgeschichte ist der Goldkäfer. Da gibt es ein schönes Rätsel da drin. Ich möchte gar nicht zu viel erwähnen, weil ich glaube, das kann man sich ganz gut selber auch mal angucken. Oh, da sind sie ja schon. Das ging ja tatsächlich sehr, sehr fix. Ich wollte gerade von meinem Goldkäfer erzählen.
Von was?
Vom Goldkäfer. Ich habe ja eine Detektivgeschichte erzählt, die nennt sich der Goldkäfer.
Ja, spannend.
Aber es ist sehr spannend.
Goldkäfer, was geht es da? Da geht es um Detektive.
Da geht es um ein Rätsel. Ich hätte ganz gerne nochmal etwas zitiert von mir.
Ja, das ist aber sehr bescheiden. Nee, aber wenn Sie schon mal die Möglichkeit haben,
ja,
Herr Po.
Ich guck mal ganz schnell.
Ja. Ich kann in der Zwischenzeit sagen, was ich hier zusammengesucht habe.
Ja, perfekt.
Also ich habe jetzt auf die schnelle folgende Getränke gegriffen.
Ja.
In meiner Hand ist ein alkoholfreier Rotkäppchen-Sekt, unbeschwerter Genuss, alkoholfreier Rosé. Den habe ich als Geschenk für mein neues Auto mit dabei bekommen.
Ja, das ist super.
Und der hat quasi nur darauf gewartet, endlich mal ausprobiert zu werden. Ich würde den jetzt die Basis der ganzen Sache werden lassen.
Ja.
Diesen alkoholfreien Sekt.
Ja.
Und würde den dann auffüllen Ich habe hier bei mir einen alten Dessauer, das ist eine Spirituose, ein ja. Schnaps,
ja.
Wenn man will. Ein ordentlicher Schnaps, der eben aus Dessau kommt, gar nicht so einfach zu bekommen, muss ich
ja,
sagen.
Ja, sehr gut.
Und dafür aber wirklich, also das ist eine Spirituose, die auch was kann, finde
ja.
ich. Ja, das würde ich jetzt einfach mal reingießen.
Oh, ja. das sieht aber, das sieht aber gut aus.
Ja.
Also ich als,
ja.
Ich sag mal, ich würde mich mal knallhart als Alkoholiker bezeichnen. Bin ja mal gespannt, was jetzt da rauskommt. Das ist jetzt, also die haben jetzt erst diesen, was ist das, der alte was?
Der alte Dessauer.
Der alte Dessauer, da haben sie aber ordentlich alten Dessauer reingemacht.
Nee, ich hatte davor schon Sekt.
Alkoholfreien Sekt.
So, ich würde jetzt aber noch als kleines Special würde ich noch ein Hullmann Korn mit reinmachen.
Oh ja.
Weil den hat ein Regieassistent aus den alten Bundesländern, aus Oldenburg, mir mal zukommen lassen.
Ja.
So, und jetzt würde ich das noch ein bisschen auffüllen mit Leitung, mit Selters, wie wir im Osten sagen. Haben wir im ZK auch immer gesagt. Egon, haben sie mal gesagt, gießt doch noch ein bisschen Selters
auf
den
Drink. Seit wann macht man Drinks mit Selters? Was ist
das? Sie wollten ja so Drinks haben, wie ja. wir sie früher gemacht haben. Und ich habe hier noch eine
Erdbeere
hier. Ja. Die rundet das alles noch so ein bisschen, ab.
Ja, super. Sie abgewaschen? Wahrscheinlich nicht.
Doch.
Gelogen, Herr Krenz.
Aber da merkt man ihre Natur.
Ne?
Da merkt man ihre. Ach, jetzt ist meine Natur. Sie verdienen mit dem Lügen Geld. Das habe ich und ich habe eben auch mit dem
Lügen. Ich schreibe, das ist fiktiv. Ja. Aber vielen Dank.
Jetzt zum Wohl.
Was ist da jetzt nochmal drin?
Da ist drin alkoholfreier Rotkäppchensekt, ein Korn.
Ein Korn und?
Und der alte Dessau müsste. Ist das nicht auch ein Korn? Oder ein Kräuter? Und dann ein bisschen Selters und eine Erdbeere.
Herrlich.
Zum Wohl.
Vielen Dank.
Krenz Libre.
Krenz Libre.
Ja.
So nennen sie diese Schöpfung. Krenz Libre.
Ja.
So sollten es aufschreiben, dieses Rezept, damit man das auch immer wieder nachmachen kann.
Ja.
Zum Wohl. Das Bad Liebenwerda spritzige Wasser macht's tatsächlich etwas besserig. Aber ansonsten?
Knallt nicht schlecht. Genug, oder wie?
Nicht schlecht.
Ich finde es jetzt auch nicht so übel.
Ich finde das, also, go for Krenz Libre.
Das haben wir immer im Politbüro, wenn wir was zu feiern hatten.
Ja?
Ja.
Also, dann ich habe ja gehört, dass die DR, also, dass sie auch viele Surrogate geschaffen haben
ja.
für also, so. Kaffee oder ja, so und ja. Schokolade.
Unvergessen ist unser Dreisprung von Marzipan
ja.
über Persipan
ja.
über Resipan
ja.
zu Nackerpan.
Was? Bei Marzipan war ich noch dabei.
Ja, Marzipan ist aus Mandeln, wie Sie wissen.
Was? Ja, das ist aus Mandeln.
Persipan ist aus geschroteten Pfirsichkernen. Als Ersatz für Marzipan.
Mm.
Irgendwann waren die so ein bisschen aus. Aprikosenkern, glaube ich. Und dann haben wir uns was anderes überlegt und haben aus Maisgrieß einen Ersatz des Ersatzes hergestellt. Der hieß ja. dann Resipan.
Resipan.
Und irgendwann dachte man, ja, Maisgrieß wird auch knapp. Ja. Machen wir dann noch einen Ersatz und dann haben wir Nackerpan uns überlegt. Das ist aus Kartoffelstärke.
Aus Kartoffelstärke.
Also von Marzipan zu Nackerpan.
Herrlich.
Vier Stufen.
Herrlich. Also imitiertes Lederimitat. Sowas.
Genau. Das passt aber ganz gut.
Also ich würde das ganz gerne mal ohne Wasser probieren, aber sonst ist das sehr, sehr lecker. Also
ich mir gedacht,
Krenz Libre. Ich bin dafür.
Soll ich mal meine Task-Nachricht machen?
Bitte, gerne.
Ich habe, wie gesagt, ich abonniere ja, habe ja noch die Junge Welt und das ND abonniert,
ja.
Neues Deutschland.
Zu Recht.
Also, und ich glaube auch immer noch das, was da drin steht. Zumal auch das, was da gesagt wird, eben häufig das ist, was in anderen Zeitungen eben nicht steht. Deswegen habe ich hier.
Ich habe ja auch lange Zeit für eine Zeitung gearbeitet, aber bitteschön, ja, bitte, gerne.
Ich habe mir die Frontseite der Jungen Welt ausgesucht. Aufschlag in Havanna, Diskussion um neue Verfassung in Kuba eröffnet. Es geht im Grunde darum, dass also jetzt eine neue Verfassung geschrieben werden für Kuba, was ja noch eine der Bastionen ist. Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Also
ja.
Und wir sind ja nach wie vor im Spiel. Ich meine, China mit 1,3 Milliarden oder
ja.
ob nicht noch mehr. Nordkorea, klar. Und eben auch das tapfere Kuba. Also wir sind ja weiter im Spiel. Und da soll jetzt eben eine neue Verfassung gebildet, geschrieben werden, und zwar natürlich in einem ganz demokratischen Prozess. Wir schlagen mal was vor, sagt so die KP,
ja,
die Kommunistische Partei, und dann wird es aber diskutiert auf allen Ebenen in der Gesellschaft.
Nämlich?
Also das kommt dann hier, das steht hier in der Jungen Welt. Hier, die Vorschläge werden nach der Parlamentsdebatte in Betrieben, Verwaltungen, Universitäten und Stadtteilen diskutiert.
Okay.
Dem so debattierten und vermutlich veränderten Entwurf, 2/3 der Parlamentsabgeordneten müssen dem dann zustimmen und auch eine Mehrheit der Bevölkerung in einem Volksentscheid.
Mhm.
Und wir lassen, sie wollen dann also auch einen kleinen privaten Sektor zulassen, vom freien Markt ein wenig, aber kontrolliert. Es wird alles fantastisch. Also das da war ich jedenfalls froh, das mal zu lesen. Das ist auf einem richtig guten Weg. Also ein bisschen freier Markt, aber schön weiter kontrolliert. Auch
ja.
Modellcharakter hat das Ganze auch bei dem Schutz und dem Erhalt der Umwelt. Das steht dann nämlich in der Verfassung, soll das drinstehen. Und es soll auch eine Demokratisierung des Cyberspace geben, damit das nicht missbraucht werden kann,
ja,
um Staaten zu destabilisieren zum Beispiel.
Das will keiner.
Es soll die gleichgeschlechtliche Ehe zugelassen werden. Und Atom- und Massenvernichtungswaffen verboten werden. Also es wird eine richtig tolle Verfassung, habe ich das Gefühl. Und es gibt mir Hoffnung, macht mir Mut, dass der Sozialismus vielleicht doch noch eine Chance hat.
Ehrlich?
Ja. Das ist hier, ich lese das und denke, so kann es gehen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das genau so passiert. Also
ja.
Volker Hermsdorf, der hier das geschrieben hat, der ist auch voll des Lobes. Und entgegen der westlichen Propaganda würde ich denken, dass das auch was werden kann.
Ist das denn durch? Also heißt das tatsächlich, dass das so passiert, oder ist das bloß?
Das ist jetzt gerade im Machen. Also es gibt so eine Kommission, wenn ich das richtig verstanden habe, die da jetzt was entwickelt.
Ah, okay.
Und dann wird das eben, dann steht ja hier ganz konkret, in Betriebe, Verwaltungen, Universitäten und Stadtteile wird das ja getragen.
Ja.
Und dann
Manifest.
Dann wird ein reger Diskussionsprozess, nehme ich an, in Gang gesetzt. Und dann spielt das Volk quasi Verbesserungsvorschläge zurück und dann wird die KP das aufnehmen. Und
warum haben Sie denn sowas damals nicht gemacht?
Ja, wir waren zu spät. Zu spät. Also, kann aus heutiger Sicht sicherlich sagen, Erich Honecker so lange im Amt zu belassen, war wahrscheinlich ein Fehler.
Ja.
Und das Volk,
was wäre besser gewesen?
Wenn ich früher übernommen hätte. Dann hätte man das Ruder noch rumreißen können.
Ja, ja.
Aber ich hab eine Aufgabe für Sie, Herr Poe.
Nämlich?
Ich würde Sie bitten, mir mal diese glorreiche Zukunft, die in Kuba entstehen könnte, mit dieser neuen Verfassung zu beschreiben.
Okay. Also, wie ich es verstanden habe, wird ein Vorschlag gemacht und das wird dann in aller Regel, also wird dann in Betriebe getragen, in Universitäten, in Stadtteile, und dann tauschen sich alle darüber aus und sagen, das ist richtig schön, genau.
Ja.
Und ich glaube, diese Euphorie, die in diesem Land entstehen wird, wird postwendend in alle anderen südamerikanischen Länder überschwappen, wird dann sagen, oh, guck mal, was die da alles in Kuba machen, mit dieser,
wie nennt man das? Verfassung.
Verfassung, diese selbstgeschriebene, vom Volke her getragene, legitimierte Verfassung, das machen wir jetzt auch. Dann ist, was ist das nächste Land? Wahrscheinlich irgendwie Puerto Rico. Ich sag mal, Puerto Rico macht das dann auch gleich, und Haiti schließt sich auch gleich an und sagt, boah, das machen wir jetzt auch, so glücklich möchten wir unsere Leute auch haben. Wir sagen, okay, ein Teil wird dann privatisiert, ein ganz kleiner aber nur, der Rest wird staatlich dann sein, und dann können sie Leute diskutieren und sich über den Staat freuen. Und das schwappt dann von Puerto Rico und Haiti direkt in die USA. Es geht dann über Florida, geht das dann gleich in Orlando, Partygesellschaft, da kommen halt viele Touristen an und sagen, boah, was ich da in Florida und Orlando gesehen habe, das finde ich richtig gut, das trage ich jetzt nach Hause nach Minnesota und Wyoming und Alabama und Washington ganz nach oben, Staat Washington, genau, und das ist dann auch schon wieder Kanada, und Kanada, das schwappt dann auch gleich rüber und sagen, boah, das ist ja richtig gut, Das, also wenn das erstmal Kanada erreicht hat, dann schwappt das ja über
Grönland,
TTIP, kommt das, ja. Über nach Island und sagen, boah, was die Grönen da machen, das machen wir jetzt auch in...
Was, die Geulen?
Die Grönen.
Ach, die Grönen.
Was die Grönen machen, das machen wir jetzt auch Isländer und dann gibt's ein kräftiges Hu durchs Land und dieses Hu, das geht dann nach Großbritannien und die sagen dann Hu und dann sagen die Wow. Und dann weiß keiner mehr, also das ist leider die Kehrseite der Medaille. Keiner weiß mehr so richtig, wer es erfunden hat. Aber alle haben es dann letztendlich. Mhm. Und von London aus, Riesenflughafen, das geht ja alles weg, nach Kapstadt, South Wales bis nach Neuseeland. Und ich denke mal, 2035 wird auf alle Fälle jeder diese vom Volke erhobene Verfassung in seinem Land, und dann ist ja dem Sozialismus, dem Kommunismus, dann hat es funktioniert. Dann ziehen alle mit.
Also da muss ich sagen, haben Sie ein bisschen gerade mein Herz gerührt. Da haben Sie irgendwie gesagt, Sie interessieren sich nicht für Politik und dann entwerfen Sie im Prinzip ein neues Modell.
Ich habe halt eine blühende Fantasie. Also ich kann das mit vielen Themen machen, wenn Sie das möchten.
Also es hat mich sehr bewegt.
Vielen Dank.
Herr,
bitte schön, Herr Krenz. Dürfen wir jetzt du sagen?
Jetzt dürfen wir, also jetzt sehr gerne Edgar, ne?
Ja.
Also ich bin Egon.
Egon.
Ach, das passt. Das passt ja wieder gut.
Ne? Hallo Egon.
Hallo Edgar. Ich habe auch ein Lied mitgebracht.
Nein.
Ja.
Egon.
Und das passt vielleicht auch ein bisschen. Das kann ich ja mal. Das
ja, mach mal bitte. Dann bin ich jetzt gespannt, Egon, welches Lied du hast.
Dieses dialektische Moment, was ja auch die Wiedervereinigung mit sich bringt. Man muss mal genau hören. Verdammt, war ich glücklich? Verdammt, bin ich frei? Na, das ist doch das Lied für uns Ostdeutsche auf eine Weise. Für mich als Politbüromitglied sowieso. Was das doch auf einen Punkt bringt. Ja. Und natürlich, ich habe es verloren. Wir haben es verloren, diese DDR.
Verlieben, UdSSR, DDR, verloren und dann irgendwann auch bist du vergessen, Egon.
Und vielleicht können wir auch irgendwann mal verzeihen.
Glaubst du? Also ich hoffe es für dich. Kannst du dir denn verzeihen, Egon?
Ich weiß nicht, ich bin jetzt 81, es könnte bald zu spät sein. Ich habe ja auch das Gefühl, selbst wenn ich mir verzeihen kann, kann es ja noch nicht unbedingt die Welt oder der Westen.
Weshalb sollte man dir denn verzeihen? Oder weshalb willst du dir denn verzeihen?
Ja, oder auch teilweise ich. Also ich meine, ich wurde ja wirklich richtig schlecht behandelt.
Ach.
Ja, ich meine, es ist so, andere Staatsmänner, die würden jetzt ein Privatjet oder irgendwas haben oder würden immer noch genannt werden, weiß ich nicht, Bundeskanzler AD. Und ich kriege nicht mal eine Pension. Ich war 3,5 Jahre im Knast, krieg eine Mindestrente und sitze an der Ostsee. Ich meine, ich will nicht jammern, aber gerecht ist es nicht, dafür, dass wir auch da jahrelang, jahrzehntelang den Staat geführt haben. Sage ich mal so.
Ja, so wie du es jetzt sagst. Ich meine, ich weiß auch, wie es ist, nichts zu haben.
Ist es so?
Ja. War ja nie reich, um Himmels Willen. Ich war froh, wenn man mich mit ein paar Schillingen bezahlt hat für meine Artikel oder für meine Gedichte. Ich habe ja fast alles zum Selbstkostenpreis rausgehauen. Ich musste anschreiben lassen.
In der Kneipe?
In der Kneipe, ja. Der große Wurf mit der guten Heirat hat auch nie funktioniert.
Hattest du Kinder eigentlich?
Nein.
Aber Edgar, wir haben ja doch einiges gemeinsam, merke ich immer mehr. Also auch
sozusagen. Ich möchte halt nicht, dass du so endest wie. Ich meine, gut, du bist 81, ich bin 40 geworden, ist ja schon mal doppelt so alt.
Also als ich 40 war, muss ich sagen, ging es mir ja eigentlich gut. Da war ich ja.
Mir ging es richtig dreckig.
Ja. Naja. Dann haben wir vielleicht doch gar nicht so viel gemeinsam.
Naja. Gut. Kommen wir zu den letzten News, lieber Egon.
Dann hole ich mal meine letzte Nachricht raus.
Ja. Zumindest ein sehr guter Drink.
Danke.
Dieser Egon Libre.
Ich habe auch aus der Berliner Zeitung habe ich eine Nachricht noch rausgesucht, die dich wahrscheinlich auch sehr interessieren wird. Sie befindet sich auf Seite 15 und lautet: Grüne Welle. Elektroroller erfreuen sich wachsender Beliebtheit in der Stadt. Vor allem das Verleihgeschäft floriert.
Interessant.
Also es geht darum, dass jetzt eben in der Stadt immer mehr Elektroroller, dass die eben nicht nur, also einerseits gekauft und andererseits aber eben auch geliehen werden.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich ein ziemlich revolutionäres Modell, was sowieso einen Eindruck bestätigt, den ich, jetzt rede ich schon wieder vom Kauf meines Autos, aber das passt ja hier mit dem Drink,
ja.
Den ich da irgendwie hatte, als ich irgendwie dachte, das ist doch kein Zukunftsmodell. Also, dass jeder Dödel ein eigenes Auto besitzt, ja, mit dem man dann irgendwie durch die Welt fährt,
ja.
Und dass man so 80% der Zeit irgendwo rumstehen hat,
ja.
Und jeder hat so sein eigenes Ding. Das ist doch überhaupt kein zukunftsfähiges Modell. Das hilft eigentlich nur den Konzern, den Autokonzern, die diese Dinger verkaufen wollen. Mhm. Aber für sich ist es völlig hirnrissig, dass in einer Stadt wie Berlin Millionen von diesen Karren rumstehen, die überhaupt nicht effektiv genutzt werden können, nur damit jeder irgendwie so seins hat. Mhm. Und wenn man sich das mal auf die ganze Welt überlegt, und da finde ich, dass diese Elektroroller, zumal die Leihroller, tatsächlich ja mal, das ist doch mal eine Idee.
Das also kann ich vollkommen verstehen.
Und ich kann auch jetzt mal sagen, ich glaube, dass die DDR das immer schon geahnt hat. Wir haben einfach nie so richtig investiert, deswegen auch in diese ganze Autoindustrie. Das war uns von Anfang an, war uns das zuwider. Ja. Wir haben schon in den 50er, 60ern gewusst, dass mit den Autos, mit diesem Individualverkehr, wie das ja immer die AfD heute nennt, ne? der Individualverkehr, ich sage jetzt mal, der Individualverkehr, also auf vier Rädern, sag ich mal, ne? Nicht der andere Individualverkehr. Also, naja. Der jedenfalls, der hatte keine Zukunft. Und das war uns damals schon klar. Und deswegen der Trabi.
Herr Krenz, haben Sie gerade wirklich einen Individualverkehrwitz gemacht?
Klar, ich bin nicht nur der schöne Egon, ich bin auch der lustige Egon.
Der lustige Krenz. Der frivole Egon.
Egon Obszön.
Und also ihr wusstet schon in den 60er Jahren, dass das mit dem Individualverkehr sowieso nur eine Sache auf Zeit ist.
Ja.
Das habt ihr erst gar nicht investiert.
Naja, wir haben
also eure Braunkohleautos, habt ihr gesagt, die brauchen wir, da brauchen wir gar nicht großes Geld investieren. Da können die Leute ruhig mal ein paar Jahre drauf warten. damit sie mal wissen, was das eigentlich heißt, so ein Ding zu haben.
Dass es sich nicht lohnt, eine ganze Industrie darum aufzubauen, weil es ist doch genau das, was jetzt passiert. Deutschland ist total abhängig von den Autos, vom Autobau und vielleicht verändert sich aber bald das ganze Verkehrswesen. Und
das wusstet ihr schon damals.
Na, wir hatten es geahnt, dass da das in diesem Individualverkehr eben nicht die Zukunft liegt. Ja. Das hatten wir, weil krass. Das hatten wir vor Augen.
Ja, ne? Phänomenal.
Ja. Und da finde ich, finde es richtig mit den Elektrorollern. Das ist nämlich auch, das zeigt im Prinzip auch die Visionarität, der wir damals gefolgt sind. Und ich finde Elektroroller gut. Das vor allen Dingen zum Leihen. Die kann man sich teilen. Zum Leihen und teilen.
Ja. Also ein Stück weit kann ich das ja nachvollziehen. Aber
würdest aber du Roller fahren, Edgar?
Ich würde Roller fahren, klar. Ja. Ich würde
Leihroller.
Ich würde auch Leihroller fahren, ja. Ich finde das auch okay. Eigentum verpflichtet, ich hatte ja nie was. Deswegen. Ich glaube auch, ist das was dran. Mich wundert bloß, dass, also was ich wirklich erstaunlich finde, ist diese, wie du sagtest, Visionalität, die ihr damals schon hattet. Also das ist schon und auch so konsequent durchgezogen, die 40 Jahre. Das ist schon. Ja. Das muss man sich mal, das finde ich, und das hat keiner verstanden. Das ist schon bitter.
Deswegen meine These, die Geschichte wird ein anderes Urteil über mich und über uns und über die DDR sprechen.
Genau, vor allen Dingen über dich, der gesagt hat, das mit dem Roller oder mit dem Auto, das ist eine Geschichte auf Zeit.
Das ist eine Einbahnstraße.
Eine
Sackgasse.
Ja. Egon, krass. Richtig gut.
Was ist denn deine Nachricht, deine letzte?
Sag ich dir. Meine letzte Nachricht war, Kunst muss nicht gefallen. Eine Petition fordert die Freiheit der Kultur in Europa. Anscheinend gibt es heute wohl rechtsnationale Regierungen in zum Beispiel Ungarn, Österreich und Polen, die Einfluss nehmen auf die Kunst. Das finde ich das aller Schlimmste, was mir als Kunstschaffenden jemals, ich meine, ich kann ja verstehen, dass Verlage bestimmte Geschichten von mir nicht. Nein, kann ich auch nicht verstehen. Ich habe das gehasst, dass man sich bestimmten Leitlinien fügen musste, dass das passt jetzt hier nicht in die Tagesschlagzeile. Der Longfellow macht sowieso das, was er will, viel besser als du. Wer hat letztendlich überlebt? Hä? Ich habe letztendlich überlebt. Nicht der Longfellow, der drei Geschichten mehr in der Tageszeitung drin hatte, sondern ich. So. Und wenn jetzt selbst der Staat sich einmischt und sagt, hier Kunst nur so, wie ich es gerne hätte, das ist wirklich das aller Schlimmste und Fatalste, was man machen kann. Weil wenn das damals schon so gewesen wäre, hätte ich ja gar nicht publizieren können. Ne? Ich war damals schon derjenige, der gesagt hat, hier Kunst mal anders und bitte nur so wie ich. Klar, kann ich nachvollziehen, es hat nicht allen gepasst. Ich habe auch viele runtergemacht, sehe ich auch so, aber das waren nur Verleger, das waren private Sachen. Aber das finde ich das Allerschlimmste.
Was nee, so da würde ich dir natürlich grundsätzlich zustimmen.
Ach so, Egon, du hast es ja auch nicht anders gehandhabt. Kann das sein?
Naja, also der Genosse Erich Honecker hat ja gesagt, bei seinem Amtsantritt hat er gesagt, es darf in der Kunst keine Grenzen geben.
Ja, und wir
solange sie sich weiter auf die sozialistische Grundordnung beruft oder aus ihr hervorgeht oder irgendwie sowas, hat der Genosse gesagt. Ich glaube, wir sind da oft übers Ziel hinausgeschossen. Ich weiß nicht, ob es immer nötig war, so einzugreifen,
wie wir es gemacht haben. Fragen Sie sich jetzt, Herr Krenz.
Ach, jetzt gehen wir wieder ans Sie. Verstehe. Ach, jetzt. Ja, ich bin für die Kunstfreiheit. Jedes zensierte Kunstwerk ist ein zensiertes Kunstwerk zu viel.
Mhm.
Wie hat sie das immer gesagt?
Ach so? Mhm. Das haben Sie immer gesagt? Mhm. Sicher? Mhm. Kann man das nachlesen irgendwo?
Können Sie nachlesen? Kannst du?
Kann ich das jetzt hier, wie nennt ihr das, googeln?
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt aber irgendwo wird das schon stehen.
Ja?
In welchen Akten? Ja, das steht natürlich nicht im Internet, das ist ja nicht jede meiner Aussagen im Internet.
Ach nein?
Nein.
Aber das ist doch wichtig.
Ja, naja, so viel ist wichtig, was über mich, was nicht im Internet steht. Oder nicht.
Aber Herr Krenz, ist es wirklich so, dass Sie Kunst verboten haben, in bestimmter Art und Weise?
Ja. Ja, es wäre...
Wen denn zum Beispiel?
Ah, naja.
Also Beckett hatten wir ja schon.
Jana, auch natürlich Künstler der DDR, Maler, Schriftsteller, wir haben
sogar zeitgenössische?
Ja, die wurden durchaus ja auch überwacht, teilweise auch ohne mein Wissen oder ohne unser Wissen. Das, was das MFS getrieben hat bei der Überwachung von Künstlern, das haben wir jetzt auch nicht immer.
Ihr habt Künstler überwacht?
Naja, natürlich. Natürlich, die haben ja auch oft davon profitiert.
Auf was haben die davon? Moment, Herr Krenz.
Die waren alle angehackt. Die waren alle, also es waren, ich meine, du kannst davon ausgehen, dass von den Literaten, die in den 80ern irgendwie einen Namen hatten, auch einen besten Namen hatten, die waren auch fast alle inoffizielle Mitarbeiter der Stadtsicherheit.
Dann haben wir jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig gemein, Herr Krenz.
Ich weiß aus heutiger Sicht, dass das nicht mehr gutiert wird und ich halte die Kunstfreiheit auch für ein großes Gut. Ich sage auch ganz offen, dass ich
zu spät,
rückblickend, ja, natürlich zu spät, dafür, das ist nun mal mein Los, als jemand, der Fehler gemacht hat oder der in einem anderen Regime gearbeitet hat, was jetzt nicht mehr opportun ist, dass ich aus heutiger Sicht auch sagen würde, es war gar nicht nötig. Es war in vieler Hinsicht gar nicht nötig. Diese Angst, die wir hatten, war in vieler Hinsicht überhaupt nicht begründet. Es war auch eine extreme Aufwertung der Kunst. Also ihr solchen Einfluss zuzumessen, das sozusagen...
Das ist aber schon über drei Ecken gedacht. Also das ist, ich meine, wenn das Volk gar nicht in den Genuss dieser Kunst kam, die von vornherein zensiert und ferngehalten wurde, wie sollte dann jemand wissen, dass es diese gibt?
Naja, die Leute haben natürlich sich Mittel und Wege gesucht, auch diese Zensur zu umgehen, an Werke
und damit haben Sie gerechnet, Herr Krenz?
Nein, Sie haben mich falsch verstanden.
Sondern
ich wollte nur sagen, wir haben der Kunst und der Kraft der Kunst eine extrem hohe Bedeutung beigemessen.
Zu Recht.
Das ist die Frage. Also der Kapitalismus fährt ja eher die andere Taktik oder hat sie zumindest getan. Muss mal gucken, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Auch da sind die Dinge in Bewegung. Also wenn man sich so Regime anguckt wie Türkei, Polen oder eben auch auf die sich ja dieser Brief auch bezieht, da wird wieder eine andere Taktik gefahren. Da hat man auch wieder Angst vor Meinungsäußerung und vor Kunstfreiheit.
Ja, auch schlimm.
Während der Kapitalismus ja den Weg gegangen ist, alles zuzulassen und damit aber im Prinzip das subversive Element auch aus der Kunst rauszunehmen, in dem halt alles gesagt werden konnte. In der DDR war ein Kunstwerk potenzieller Sprengstoff. Das hat natürlich auch die Künstler, Künstlerinnen aufgewertet, auf eine Weise. Ich will damit aber jetzt nicht die Zensur rechtfertigen. Ich glaube nur, vielleicht hätten wir
da auch
vielleicht
aber so. Spannende.
Ich sage ja nochmal, das können Sie auch so sehen. Ich weiß, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht zusammen. Wir hätten wahrscheinlich gar nicht so eine große Angst haben müssen. Aber das sage ich Ihnen ganz, ganz offen im doppelten Sinne, es wäre vielleicht auch einfach überhaupt nichts passiert. Also vielleicht ist die Kraft der Kunst da gar nicht so groß.
Verlieben, verloren, vergessen.
Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei.
Wir sind doch am Ende angekommen.
Ja.
Herr Krenz, es war interessant, Sie zu treffen.
Herr Poe, ich finde es schade, dass wir quasi auf dem Weg vom Anfang zum Ende, vom Sie zum Du, jetzt wieder beim Sie gelandet sind. Aber da haben wir uns am Schluss nochmal leider entzweit, wegen Ihrer Nachricht, die Sie da mitgebracht haben. Michael, warum hast du dir Edgar Allan Poe ausgesucht?
Es ist der Schriftsteller, der mich am meisten fasziniert und geprägt hat in meiner Jugendzeit bis jetzt, hat ein sehr spannendes Leben geführt, hat viele nachkommende Generationen beeinflusst, hat ein sehr tragisches Ende genommen, von dem man nicht so richtig weiß, war es Selbstmord, Drogenabhängigkeit, Wahnsinn, und auch ein sehr umstrittenes Werk hinterlassen und ein sehr schönes Werk hinterlassen. Deshalb habe ich ihn mir ausgesucht.
Und hat der tatsächlich eine in irgendeiner Weise interessante Perspektive auf die Gegenwart? Also wenn du quasi die Gegenwart mit den Augen von Edgar Allan Poe dir anschaust, kommt da irgendwas Spannendes bei raus?
Ich glaube, dass der gute Edgar Allan Poe ein bisschen die Mystik fehlen lassen würde. Die Mystik im Sinne von, es ist alles ziemlich klar, es ist alles... Bits und Bytes bezogen, die Digitalisierung. Mhm. Es fehlt die Liebe, das Zwischenmenschliche Ich glaube, er war ein sehr pazifistischer Mensch, obwohl er ziemliche Horrorgeschichten geschrieben hat. Und tatsächlich daran zerbrochen ist, dass er nicht die Anerkennung bekommen hat, die er dachte haben zu wollen. Und ich glaube, das Tragische an der Welt würde er sehen, was ich tatsächlich auch versucht habe mit dem Artikel zu zeigen, diese Entzweiung voneinander aufgrund der eigentlich vorhandenen Möglichkeiten. Und das würde ihn wahrscheinlich tatsächlich, ich glaube, fast auch in den Suizid treiben, wenn er noch leben würde.
Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Könntest du dir vorstellen, dass sich Edgar Allan Poe im Jahre 2018 das Leben nehmen würde?
Ja. Man weiß ja nicht, wie er tatsächlich ums Leben gekommen ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn er das hier sehen würde, würde er diesen Ausweg wählen.
Darauf muss ich nochmal einen alkoholfreien Sekt kurz trinken. Ja,
gut. Der Drink ist übrigens wirklich gut. Falk, warum hast du dir denn für mich wirklich überraschenderweise Egon Krenz ausgesucht?
Ich habe letzte Woche so einen Tag, an dem ich eigentlich was anderes machen wollte, damit verbracht, die ganze Zeit, irgendwie morgens fing es an und dann hat es einfach wirklich stundenlang nicht mehr aufgehört, mich nur mit der DDR zu beschäftigen. Und irgendwie hat mich diese Figur dann doch sehr fasziniert, eben auch in diesem Versuch, eine Form von Anerkennung oder nicht immer falsch verstanden werden herzustellen, gleichzeitig einen Kampf zu kämpfen, der für ihn selber auch aussichtslos ist, weil er weiß, seine Perspektive wird nicht mehr wirkmächtig werden, sondern er wird für die Geschichtsschreibung zumindest jetzt, die der nächsten Jahre, ein Aussätziger bleiben, für die offizielle. Und eben auch dieses wirkliche Hin- und Her-Schillern auch in mir zwischen Momenten, wo ich ihn wirklich auch glaube, nachvollziehen zu können und das auch hochspannend finde, was er zu erzählen hat, was er alles erlebt hat. Und auch Momenten, wo ich denke, da wären selbstkritischere Reflexionen halt ja wirklich auch interessant und hilfreich. Mhm. Aber jemand wie Krenz, der natürlich massenhaft Dreck am Stecken haben muss, weil er hat in diesem Politbüro gesessen und die haben ja nur wirklich, waren ja nur nicht fein. Trotzdem eine interessante Figur. Und ich habe mir dann gedacht, dass es doch einen interessanten Blick auf die Gegenwart darstellt, mit Egons Augen zu gucken.
Dann haben die beiden ja tatsächlich ein bisschen was gemeinsam, nämlich verkannt zu werden zu Lebzeiten. Der eine wurde dann anerkannt nach seinem Tod, der andere dann wahrscheinlich eher nicht. Dafür ist der andere früh gestorben, der andere lebt noch oder sehr lange. Gibt es irgendwas, was du ausgeklammert hast? Oder was wäre das, was du ausgeklammert hast?
Naja, man hätte diese ganze Frage nach Schuld natürlich noch intensiver stellen können. Aber das ist ja im Prinzip auch das, was ihn, glaube ich, auch so aufregt, dass immer die Frage nach der Schuld gestellt wird, als würde die Schuld in seinem Fall besonders schwer wiegen, viel schwerer als in der guten Demokratie. Und ich glaube, die These von Krenz ist ja immer, ja, lass uns doch bitte nicht vergessen, dass im Kalten Krieg beide Seiten gehörig an den Rädern gedreht haben und auch beide Seiten sich gehörig etwas haben zu Schulden kommen lassen. Was ich total nachvollziehen kann, was, glaube ich, auch wirklich ungerecht ist, so zu tun, als wäre der Westen quasi so viel besser gewesen oder moralisch integerer, das ist natürlich Mumpitz. Mhm. Und trotzdem macht es ja nicht das Ungeschehen, wofür er auch mit Verantwortung trägt. Das hätte man halt noch vertiefen können, diesen Konflikt. Aber Wolfgang Petri hat es ja schön gesagt.
Die hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, innerhalb von 2 Minuten 30.
Hast du denn was ausgeklammert von Edgar?
Ja, ich habe mich nicht so sehr auf sein Werk fixieren wollen und auch die Sache eigentlich schnell abhaken wollen, in der er in dieser psychiatrischen Anstalt war. Deswegen habe ich es ganz kurz.
Warum?
Weil ich immer das Gefühl habe, dass es so eine Art, also man kann diese Anstalten ja nicht mit denen von heute vergleichen und dass man sehr leicht in diese Anstalten reinkam, wenn man zum Beispiel einfach nur, weiß ich nicht, einen hysterischen Anfall hatte und Burnout oder was man auch heute als Zivilisationskrankheit bezeichnen würde oder eine Diagnose, die man stellen würde. Deswegen habe ich es versucht auszuklammern. Ich glaube ganz einfach, dass der gute Edgar einerseits ein ziemliches Genie war, ein sehr, 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 sehr hochbegabtes sprachliches Genie und und auch abhängig war. Er war ein Drogenabhängiger, so kann man das sagen. Was ich nicht ausklammern wollte, ist aber tatsächlich den Unmut darüber, Kunst zu tun, dass er sich leider Gottes ziemlich ausgelassen hat über Mitstreiter seiner Zeit, anstatt eher selber zu schaffen Das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade.
In diesem Sinne, das war die erste Ausgabe von Newsfeed mit Edgar Allan Poe und
Egon Krenz.
Wir freuen uns aufs nächste Mal, dann wieder mit zwei anderen Protagonistinnen, die dann hier aufeinandertreffen.
Ja.
Wir freuen uns drauf.
Vielen Dank und einen schönen Abend.